liebe Leute, ich bin der Flö aus Nurach.
Und ich bin der Flo aus Wadring.
Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 30 von Auf dem Ratscher im Billersetter.
Ja, es freut uns narrisch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute begrüßen wir euch wieder zu einer normalen Folge, die aber doch eine sehr spezielle Folge ist. Und zwar heute möchten wir wieder ein bisschen in der Zeit zurückblicken. Wir hocken heute in Wadring bei der Gondelbahn, bei der Stauplatte da. Ich bin heute schon umgegangen an der Stauplatte Skifahren und jetzt hocken wir herunten beim André Brandner. Der nimmt sich heute Zeit, findet, dass man Ratscher dankt. Und da freuen wir uns narrisch und sagen mal danke, dass wir heute bei dir sein dürfen. Grüß dich, André. Vielleicht möchtest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ganz kurz vorstellen.
Ja, grüß dich auch. Grüß dich, kurz war. Ich bin der Brandner André, geboren am 26.01.1929, also 93 Jahre alt und habe eigentlich ein ziemlich ein bewegtes Leben hinter mir.
Genau, und auf dieses Leben wollen wir jetzt ein bisschen zurückschauen. Ja, André, seit 1972 gibt es jetzt eigentlich so das Skigebiet Stauplatte, wie es jetzt denn da ist. Aber wie du schon gesagt hast, du bist ja schon einige Jahre vorher geboren. Was da uns interessiert, du bist der Ur-Wadringer. Wie war deine Kindheit in Wadring? Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin am Wadringer Hof, hat es geheißen, heißt es auch heute noch, Hotel Wadringer Hof, damals war es ein ganz einfaches Wirtshäusl. Da bin ich auf die Welt gekommen. Mein Vater ist so hart ein Holzkordant gewesen. Die Mutter ist Würstin gewesen. Natürlich, wie der Bub auf die Welt gekommen ist und nachher größer geworden ist, hat es geheißen, der Bub muss etwas Besseres werden. Nachher haben sie mich. Durch einen Zufall bin ich nach Heu aufgekommen ins Gymnasium. Damals hat es geheißen, Oberschule für Jungen. Und da bin ich nach 8 Jahren im Gymnasium gewesen. Da ist noch der Krieg ausgegangen und alles Mögliche. Zum Schluss ist wieder Gymnasium gewesen von den Patres Franziskaner. Und da habe ich meine Matura gemacht. Und dazu mal hat es schon also eine Art Berufsberatung gegeben. Mhm. Ich wollte ja Forstmeister werden. Und dazu hat es geheißen, wenn einer nicht unbedingt weiter studieren will, nachher ist gescheiter, er schaut sich um einen anderen Beruf. Dann bin ich heim und habe zu meinem Vater gesagt, jetzt ist es so, dass ich die nächsten 10, 15 Jahre keinen Job kriege, weil die ganzen Intellektuellen vom Krieg heimkommen. Dann sagt er, Geiling, weißt du was, jetzt noch bauen wir, wenn du die Arbeit nicht hast, dann bauen wir das auch. Ja, gut. Ich habe gesagt, das ist mir nicht zahlst, aber ich will Geld verdienen. Die gibt es ja heute nicht mehr, die sage ich noch beim Hut drinnen. Und da haben wir angefangen, die mit primitivsten Mitteln, keine Ahnung von einer Sage, von einem Schneiden und was weiß ich, überhaupt keine Ahnung. Aber es lässt sich alles lernen, auch wenn es gar keine Ahnung hast. Und ein bisschen hat mir auch die Schule oder das Gymnasium geholfen, dass ich denken gelernt habe.
Okay, ja.
Dass ich nachdenke, geht das oder rentiert sich das oder was immer. Und so haben wir mit der Sache, mit primitivsten Mitteln angefangen, mit der Sache. Und haben im ersten Jahr ungefähr 2000 Meter Holz geschnitten, mit 6 Leuten. Und ich habe immer wieder danach gedacht, möglichst die Arbeit leichter zu machen. Das heißt, früher haben wir alles händisch und Kipp und was immer. Ich habe halt jede Gelegenheit genutzt, wo ich irgendetwas der Frage oder gesehen habe, dass ich das leichter gemacht habe. Ich bin einer der Ersten gewesen, die einen Kran auf dem Traktor umgehabt haben, Autokran. Nicht? So ist halt das dahingegangen und ich habe alles, was ich erwirtschaftet habe, habe ich einen Zocker hingesteckt und hat alles besser gemacht und zum Schluss, wenn ich so sage, wir haben das 1949 haben wir die Sache nachher auflassen, das hat noch der Andi gemacht, mein Sohn hat das noch gemacht und bis da stehen, haben wir zum Schluss 18.000, 19.000 Fistmeter Holz geschnitten mit den gleichen Leuten.
Oder mit den gleichen sechs Leuten,
nicht die gleichen, möglicherweise andere, aber jedenfalls auch mit den gleichen Leuten, weil alles leichter und automatischer geworden ist. Nicht? Aber trotzdem war es so, dass die Sack nicht mehr rentabel war. Eines schönen Tages kommt der Andi und sagt, du, es rentiert sich nicht mehr. Weil die großen Sackler haben eigentlich das mit Zerspannung das Ganze gemacht. Ich muss das nicht im Detail erklären. Mhm. Aber die haben 20 Mal so schnell geschnitten wie wir.
Okay.
Da bist du nicht mehr mitgekommen. Ja, wie so in der ganzen Verarbeitung und alles bist, und hat sich nicht mehr ausgezahlt. Und da und hat er zu mir gesagt, ich muss aufhören, ich muss lassen. Ich habe gesagt, ich komme auf, machen wir Stabler miteinander weiter. Mhm. Die haben also jetzt Stabler schon gehabt.
Jetzt ja. Wollte ich dich gerade fragen, du hast ihm gesagt, die Sorge habe ich dann lassen.
Ja.
Dost, wie ist das Dost gewesen, die 40er, 50er Jahre, mit dem Skifahren allgemein bei uns in der Gegend? Hat der Skisport eigentlich schon eine gewisse Rolle gehabt oder war das nur ein Nischendasein? Ist der Geist damals schon Skifahren gegangen bei uns?
Schon, aber da ist, sind wir Touren gegangen oder am Marabichen, da sind wir als Buben gesprungen und alles Mögliche. Aber der Skisport ist eigentlich nicht so entwickelt gewesen. Ist gar nichts. Das ist erst so gegangen, wie ich den Stabler gefahren kann. Damals sind die Skigebiete 69, 70, 71 sind die Skigebiete Schäfer, Söll, Elmer, Going und Hopfgast und ich glaube für Brunner, ich bin nicht sicher, aber St. Jan ist schon bestanden, damals sind die entstanden. Und das war der Grund, dass ich mir gedacht habe, warum sollte das bei uns nicht gehen?
Ja, da würde mich jetzt interessieren, also man kennt ja heutzutage die riesen Skigebiete, die werden ja immer größer, aber keiner denkt eigentlich, zumindest von unserer Generation, denkt eigentlich darüber nach, wie sind die entstanden. Was war da, oder wann war da der erste Gedanke, dass du gedacht hast, ich könnte eigentlich ein Skigebiet gründen? Traut man sich das überhaupt zu denken, oder wie entsteht so ein Gedanke?
Das ist so gewesen, dass ich eben gesehen habe, was ich zuerst gesagt habe, die verschiedenen Skigebiete sind entstanden. Und durch meinen nahen Bezug zum Seiler Toni, nicht? Das ist mein Schwager gewesen. Ja.
Skilegende Toni Seiler.
Ja. War der Schwager?
Ah, ja. Cool. Ist mein Schwager gewesen, ja. Und durch die Dinge habe ich ein bisschen Bezug zum Skifahren und bin um den Dunkelkämmerer weg und habe einiges gesehen. Und habe mir gedacht, warum kann man das nicht bei uns machen? Nicht? Es hat natürlich einen riesen Nachteil, weil man Sonnzeit durch, da keine Abfahrten fast nicht möglich war. Das war schon geplant, aber undenkbar. Mhm. Nachher habe ich etwas gemacht, dann bin ich am Samstag, Sonntag, bin ich herauf und da sind die Bahnen bei Tourengehen reingegangen. Nicht? Mhm. Und da sind bis hoher weit zahlt, wie viele Leute das da angehen. Und dann habe ich teilweise bis zu 1000 Leute sind zu Fuß angegangen.
Wahnsinn.
Der Miserer, Christa, der Altner, der hat es mit der Pistenmaschine hat er drum aufgefischt, dann ist es ein Gar gewesen, weil alles eine large Wildnis war. Mhm. Ist nicht aufgekommen, nicht? Und hat Teil der natürlich gegen Bezahlung hat er die Leute aufgefischt und wieder auf Ding. Und das habe ich mir beobachtet, 2 Jahre lang. Man denkt, jetzt probieren wir mal. Da habe ich meine Freunde, also jedenfalls der Dr. Larcher, das ist, mit dem habe ich Matura gemacht in Hall. Und der Prafter Wenzel, der war in Elmar, Söll, Schäfer und Goin Skilehrer, der hat 350 Skilehrer gehabt, nicht? Damals schon. Und der hat sehr viel Wissen gehabt. Ja, nachher habe ich mir gedacht, ja gut, wie geht es jetzt weiter? Jetzt brauchen wir ein Konzept. Da haben wir den Ingenieur Gröbner, ist ein Schulfreund von mir gewesen, in Hallum. Und der war Ingenieur bei der Bergbahn Kitzbühel. Mhm. Und den habe ich mir geholt und habe gesagt, jetzt, ich möchte da oben irgendwas mit den Skiliften machen. Und habe mit dem noch alles geplant. Und da waren geplant ursprünglich 3 Schlepplifte. Natürlich die Straße auf erweitern, weil die ist ja Halbweg gewesen, mhm. mit 1,5 Meter Breiten, nicht? Wo gerade der Schröder Markus mit einem Kettenkran aufgekommen ist.
Aber und keine Autos zum Schießen?
Kein Auto aufgekommen, ja. Und nichts. Ja, ist jedenfalls so gewesen. Und da, ja, haben wir den geholt und haben eine Art Planung gemacht.
Das heißt, jetzt habt ihr das Skigebiet da oben auf dem Papier mal geplant?
Haben wir auf dem Papier geplant. Wir haben das nachher so ungefähr eingeleuchtet, also die drei Schlepplifte. Da hat man Schwarzlofer hinfahren müssen. Ja. Schwarzlofer ist ein Schlepplift aufgegangen, rein und unten ist der Kerl, der lange Schlepper gewesen und einer Kugelaufe. Alles mit Dieselantrieb. Muss man denken, weil wir keinen Strom gehabt haben. Wir haben nichts gehabt.
Das heißt, da hat man noch Diesel reinschütten müssen und so ist er
gegangen. Diesel, haben einen Dieseltank gebaut, bei Anfang schon. Ja. Bei jedem Ding, Schlepplift, einen Dieseltank rein und da sind wir so gefahren. Das ist auch furchtbar gewesen. aber es ist gegangen. Ja.
Aber das heißt, die konkrete Umsetzung ist dann gewesen, die ersten Schritte, die Straße ausbauen und drei Schlepplifte auf der Stauplattung.
Genau so ist es. Die erste Umsetzung war das, dass die Straße ist einmal das Wichtigste gewesen. Nicht?
Dass man die Leute überhaupt aufbringt?
Dass man die Leute, nein, nicht nur wegen den Leuten aufbringen, auch wegen dem, dass man die Anlagen auf wieder führt.
Genau,
das ganze Zeugsmaterial und alles auf wieder führt. Mhm. Ist ziemlich eine schwierige Geschichte gewesen, aber es ist gegangen.
Kurz vielleicht, André, ich kann mir vorstellen, es kostet wahnsinnig viel Geld, oder? So ein Skigebiet zu gründen. Wie habt ihr den Rest das finanziert? Oder?
Die Finanzierung, ich werde jetzt sagen, jetzt jedenfalls haben wir die Heading schon erzählt nachher.
Ja, dabei. Ja.
Und zuerst ist einmal das gewesen, du musst ein Konzept haben.
Genau. Ja.
Und nachher damals habe ich erst gesagt, hat es einen Skipaps gegeben, den Friedel Wolfgang, der 1958 in Gastein die Weltmeisterschaft anstellt. Durch das mit Donau habe ich da ein bisschen eine Beziehung zusammengebracht und den habe ich mir geholt.
Okay. Gute Beziehungen auch schon einmal gehabt?
Ja, mit Beziehungen kommst du weiter. Mhm. Da haben wir den geholt und hat das alles angegangen mit dem und besprochen und so. Und er hat gesagt: Bitte sind Sie so gut, machen Sie mal Gutachten. Nicht? Dann hat mir der ein total negatives Gutachten gebracht. Jetzt bin ich natürlich auf das aufgestanden. Warum? Weil er sagt, es gibt keine Möglichkeit zum Tal abfahren. Mhm. Ne? Und dann haben wir, ja gut, da habe ich mir das einmal verrannt. Das habe ich da halt noch da rein, bei meinen Akten. und nachher ist es gegangen um die Finanzierung.
Genau.
Wir machen die Finanzierung. Ich habe kein Geld gehabt. Das ganze Projekt hat damals 18 Millionen Schilling gekostet. Und da ist, haben wir schon gewusst, da ist die Vorgabe gewesen, dass man die Hälfte Eigenkapital haben müssen. Ich habe kein Groschengeld gehabt und der Dr. Lach auch nicht, der ist damals noch ein ganz junger Rechtsanwalt gewesen. Der einzige brauchte Wenzel hat Geld gehabt. Warum? Der hat ja schon gesagt, 350 Skilehrer gehabt und ist sehr fleißig gewesen, muss man auch sagen. Und der ist der einzige, der das Eigenkapital gehabt. Dann bin ich hergegangen und bin zur Bank BTV in Innsbruck, den Bankdirektor, die Story ist ganz lustig gewesen. Bin ich auf und der hat direkt Moser oder geheißen. Dann habe ich ihm das leidenschaftlich vordrungen, was sie haben. Der Lach hat zugelassen, weil er keine Ahnung von dem Ganzen hat. Dann lachen wir ja braucht zum Verträge machen. Und dann habe ich ihm gesagt, Herr Direktor, jetzt brauche ich 2,5 Millionen Schilling, was wir leichen müssen für das Eigenkapital. Der Dr. Lacher braucht 2,5 Millionen Schilling für das Eigenkapital, der Wenzel hat es. Und nachher braucht man noch 9 Millionen Schilling Kredit, dass wir das da finanzieren. Da hat er mir mal groß angeschaut. Da ist er auf und da gegangen und hat den Kopf geschüttelt. Auf einmal ist er von mir stehen geblieben und hat gesagt, Herr Brandner, den Dr. Lacher kenne ich nicht, aber auf Ihren Namen machen wir das. Natürlich bin ich happy gewesen, nicht? Ja, gut. Die schriftlichen Sachen sind nachher die irgendwo gemacht haben. Ich bin angefangen mit der größten Gaudi. Nicht? Und was ist als nächstes gekommen? Als nächstes habe ich natürlich mit den Grundeigentümern reden müssen. Mit den Bauern oben, mit allen, mit der Weginteressenschaft, mit allen habe ich reden müssen. Und ich habe mich nicht schwer da, muss ich sagen, weil ich mit den Bauern ein gutes Verhältnis gehabt habe, durch die Sog, durchs Holzhandeln. Und da haben sie zu mir ein Vertrauen gehabt. Das heißt, es ist gar nicht so schwer gegangen. Bei den Bundesforsten auch nicht, weil ich auch wieder durchs Holzgeschäft mit denen in Verbindung komme, Saalforst, das ist das Gleiche. Und habe eigentlich die Verträge nicht rasch zusammengebracht. Natürlich ist es nachher losgegangen, 72 an Sommer.
Und da habt ihr dann gerodet, oder was habt ihr dann Sommer dann du?
Da ist jetzt, das Konzept haben wir gehabt, nicht? Und nach einem Jahr gibt es als erstes der Weg auf gewesen. Ja. Wenn man einen Weg kriegt, nicht? Und ich weiß nicht, der Soda Adi oder was mit der Raupen. Keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung gehabt, nicht? Und da sind wir so auf durch. Und da fahren wir, sagt mir einer, ich weiß es nicht mehr, wer, die Straße muss hineinhängen lassen, das Wasser bergseit da rinnt und nachher mit Durchlässe ausladen. Ach ja, das ist mein gleich. Nicht? Jetzt haben wir nachher noch von Steckemassel hinauf, haben wir noch die Straße hineinlegen lassen. Und da 50 Meter einen Durchlass gemacht, sodass das Wasser auslösen hat, passt. Natürlich nicht asphaltiert und nichts. Ja, dann sind wir, ist es weitergegangen, oben, der Schwarzlofer, Schlepplift, wie ich schon gesagt habe, mit Dieselantrieb, haben wir alles irgendwie hingekriegt. Und dann das Gelände präparieren, das ist ja noch viel schlimmer gewesen. Mhm. Haben wir auch keine Ahnung gehabt. Und da ist es also ein Latschengürtel gewesen, herunter am Berghaus, mit ungefähr einer Breite von 800 Meter, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Und der hat natürlich weggemessen. Das sieht man heute nicht mehr. Ja. Und da haben wir, ja, das haben wir gerodet, da hat es auch keine Genehmigung gebraucht und alles. Wir haben das alles, die Latschen gerodet und da haben wir gesprengt. Tonnen von Sprengmittel haben wir verwendet und Baust und was weiß ich, von der Bundesforst, die haben wir den am Berfl ausgeglichen. Der Sprengmeister, der Zugang ist ganz gut, weil der hat auch keine Ahnung gehabt. Und es war manches schief gegangen. Dann ist um das gegangen, ums Begrünen. Ja. Die Bauern wollen da wieder warnen. Ja, was geht jetzt da? Das ist alles ja schon erwiesen, nicht? Hat es geheißen, das Schichteln, sag euch nichts. Da haben sie in Afrika mal mit der angedeckt und da ist unter ihnen feucht worden. Und da hat es nachher die Möglichkeit, ich weiß nicht mehr genau, wer es erfunden hat, noch, dass Stroh aufgestrahlt haben, eingesaut und nachher mit der bespritzt. Statt das wächst. Das hat am Anfang einigermaßen funktioniert. Aber nach zwei Jahren ist wieder nichts mehr gewesen. Haben wir alles wieder natürlich mit Humus, was wir zusammengefangen haben und zusammengekauft haben, wieder belegen müssen und neu begrünen. Das ist alles zugelassen gewesen.
Ja, André, jetzt ist dann aber irgendwie durchgegangen, dass die erste Skisaison war, jetzt in 72, 73. Jetzt würde uns interessieren, wer waren denn überhaupt die ersten Leute, die dann da Skifahren gegangen sind? Ist da wirklich der, sage ich mal, 0815 Wardringer, die Bauernkriener, sind die da Skifahren gegangen oder waren es dann eher beduchtere Leute, die das da leisten haben, Kriener?
Das waren mehr die Bauern.
Die Bauern?
Die gekommen sind, ja. Okay. Die sind, wir haben bei außen zugleich, der Nachbar außen, der Höflinger, hat er zugleich außen einen Schlepper gebaut, nicht? Und da haben wir noch helfen müssen, weil ich nicht zusammengekommen war, fertig machen und da sind sie außen rauf, nachher die waren Skiweg auch auf Schwarzlofer gefahren und nachher noch rauf. In Wardring sind die Leute aufgebracht worden, der Schreder Pepp hat sich da einen Allradbus zugeschafft und mit dem Allradbus hat er die Leute an den Stabler geführt, wo sie halt Skifahren gegangen sind und was ein bisschen zugefahren sind.
Okay.
Aber haben die, sind dort Wadringer auch gerne aufgefahren? Oder haben sie
auch Wadringer sind aufgefahren, ja. Ja, ja. Das ist nicht so gewesen, aber jedenfalls haben die Wadringer das auch genutzt. Nicht?
Also schon auch, die Einheimischen auch, ja. Ja. Du hast da eigentlich immer maßgeblich investiert, immer laufend erneuert, modernisiert, wie du schon gesagt hast. Und es sind dann noch die Schlepplifte, sind auch Sessellifte gekommen. Und wir haben da gelesen, dass du maßgeblich auch bei der technischen Gestaltung dabei warst. Da haben wir etwas gelesen, dass heute ist ja bei den Sessellifte so, dass überall beim Einstieg so ein Förderbandel ist. Und da haben wir etwas gelesen, dass du da auch bei der Idee dabei warst, bei dieser Gestaltung von dem Förderbandel. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen was erzählen? Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie hat sich das entwickelt?
Da ist einmal, haben wir mal einen schneearmen Winter gehabt, ich weiß nicht mehr genau wann. Und da sind die Anfänger auch von Wadring auf und haben natürlich vom Parkplatz oben, damals haben wir dann einen Doppelsessel gehabt, auf zur Kammer gehört. Und da haben wir die puren Anfänger aufführen müssen. Da ist zugegangen wie nicht gescheit, weil die Anfänger haben ja nicht gewusst, wie es da sollten. Nicht?
Wie es ein Lift einsteigen kann.
Wie es einsteigen. Ja. Das ist, wir haben nichts für oben und zugegangen ist nicht, wie nicht gescheit. Dann habe ich aber gewusst, das ist wieder auch wie ein Freund von mir, der in Öztalina, der Schreiber, hat das erste Förderband gebaut. Das heißt, dass die Leute aufs Förderband gestanden sind und nachher schon weiter transportiert sein, als der Sessel gekommen und hat es mitgenommen. Die Idee ist aufgegangen und was du jetzt vorher wissen wolltest, dass die, wie das bei uns passiert ist, und da haben wir drei Schlepper nebeneinander gehabt, Kammerkühe auf, und die drei Schlepper sind natürlich nicht mehr zeitgemäß gewesen, und da habe ich nachher eine Vierersesselbahn baut, die haben wir zwei Stück geschaut in Hofgastein, und die selber Fachleute, die haben damals, ob ich spinne, eine Vierersesselbahn, der Club Adi oder Kassen von Kitzbühel, ob ich spinne, also eine Vierersesselbahn bauen, Dreiersesselbahn baut man. Und ja, ich habe gesagt, nein, das gefällt mir, das möchte ich haben. Und nach Holz und da bei mir gesagt, ein Ding, Dreiersessel bauen mit der höchsten Förderleistung, dass man die drei Schlepper miteinander haben, sind 3600 Leute die Stunde führen können, dass wir das einigermaßen ausgleichen. Das ist natürlich mit der Vierersesselbahn höchste Leistung. Zugang ist auch wieder wenig gescheit, die Leute sind rausgeflogen. Dann schaue ich mir das aber wieder an. Da gibt es viele Storys dazu. Und da hat mir mal der Wolfgang Tambrus hat mir mal zusammengeschissen. Da hat er gesagt, warum bringst du dir nicht weiter? Ich sage, Wolfgang, du jetzt einmal da einordnen, wenn du schon meinst, dass wir es nicht weiterbringen. Da war zwei Minuten drauf, hat mir das Gewand hingeschmissen und gesagt, das kann ich nicht haben. Dann ist mir eingefallen, was wäre, dass man beim Schranken, wo die Leute reingehen, dass man von dort weg 5 Meter weit eine Förderbahn baut. Und dass der Gast, wenn er auf das Förderbahn kommt, dann wird automatisch 4 in die ideale Einsteigposition gebracht. Und nachher brauchen die 2 Fahnen, gerade wenn einmal einer umfällt oder was immer, den braucht er aufheben. Und der ist wieder dabei. Der Doppelmeier, der Vertreter, wollte das unbedingt nicht bauen. Ich sage, das brauchst du nicht, das also so geht es. Dann sage ich zum Vertreter, du, entweder du baust mir so, die geht zum Arthur, das ist sein Chef, der Arthur Doppelmeier. Ich frage nicht, was es kostet, aber ich will das Bandel haben. Und ja, wenn du es schon wissen, und es macht, ich weiß jetzt nicht mehr, was es kostet hat, aber nicht wenig. Dann haben wir von Abstellung, von 100 Abstellungen, Daumenrechnung, haben wir 90 weggebracht.
Wahnsinn.
90 weggebracht, weil der Gast einfach, das ist eine Einmalgeschichte gewesen. Das haben die ganzen Seilbahnfirmen noch nicht gemacht. Das ist von mir gekommen.
Also du hast diese Idee auf
die gebracht. Idee habe ich noch gebracht und das ist noch und ist heute noch Bestand und
der ganzen Welt muss
es ist in der Saison, wie es nachher laufen angefangen haben, ist der Doppelmeier mit seinen Techniker gekommen und hat sich das alles hochgeschaut und Ja, ganz schwierig, passt. Da ist, haben die ganzen Firmen, alles, ich sehe da überall nur die Feldband jetzt nicht.
Mhm. Also kann man sagen, es ist Seilbahngeschichte geschrieben worden bei dir, der Stahlblattung?
Ja, kann man sagen.
Dann ist ja noch was Revolutionäres auch von dir gekommen, oder halt von dir zumindest da vorangetrieben worden, und zwar die Beschneiung. Heutzutage konnte sich keiner mehr feststellen, ein Skigebiet ohne Beschneiung, weil ja Klimawandel und die Winter werden immer kürzer. Wie ist das bei euch auf der Stahlblatt aufgekommen?
88, 89 haben wir einen ganz schlechten Winter gehabt. Da haben wir, sind wir hochgefahren und dann sind wir ganz primitiv, ich konnte nicht über Weihnachten davon. Dann ist es sau kalt gewesen, den ganzen Jänner. Und am 4. Februar sind wir nachher durchgefahren. Da haben wir einen Verlust von 40% gehabt, Umsatzverlust von 40% gehabt. Dann habe ich gesagt, das geht so also nicht. Und ich habe durch das, dass ich in der Kammer schon dabei gewesen bin, einige Sachen gesehen in Amerika, wo die erste Schneeanlage gebaut worden ist und die erste in der Schweiz, in Europa, in der Schweiz, in der Linzer Heide, haben wir uns auch da angeschaut, der Dr. Lach und ich, der Wenzel hat das schon immer gelebt. Haben wir uns das angeschaut und haben gesagt, das müsste bei uns auch gehen. Da hat es einen gewissen Schneipapst wieder gegeben, der Dr. Wechsler oder Carsten in Wartens. Bin ich zu denen hingefahren und gesagt, Herr Doktor, ich möchte Schneeanlage machen. Ich habe gesagt, ich bin ausgebucht die letzten Jahre. Das tun wir jetzt nicht. Na, heute durch die an der Landesregierung in Salzburg einen Beamten kennt. Und dann sage ich, ob man nicht helfen kann. Dann sagt er mir, ja, es gibt einen, der hat zwar noch keine gebaut, ein gewisser Kohlhofer. Bauen wir eine Schneeanlage. Jetzt wird noch lange keine gehabt. Und bei uns haben wir dann keine. Nachher habe ich gesagt, ich möchte die Schneeanlage machen. Ja, dann haben wir die Schneeanlage mit Schwierigkeiten, mit 6 Kanonen haben wir angefangen. Wo die neuralgischen Punkte, wo wir gesagt haben, da haben wir Schwierigkeiten. Und mit 6 Kanonen haben wir angefangen. Und heute haben wir noch zu 300.
Wahnsinn. Das ist ja da, du halt
auch,
gell?
Also auch ein Pionier, was die künstliche Beschneiung angeht, bei uns in der Region.
Ja, bei uns in der Region, ja. Aber ein Arlberg hat sich schon, haben die gleich mal angefangen, ja, also zwei davor, aber die erste in Europa war in der Schweiz.
Genau, in der Lenzerheide hast du gesagt.
Lenzerheide, ja.
André, eine von den größten Veränderungen war sicher die Gondelbahn von Innswardring auf. Die haben's, oder die hab's es, oder du, 1998 gebaut. Ja. Meine, die Gondelbahn ist gleich wie ich bin auch von 1998. Und ich glaube, ich komme Wardring gar nicht anders feststellen, als wir mit der Gondelbahn. Was war das für eine Veränderung damals fürs Skigebiet? Was war die größte Veränderung, wo man gesagt hat, okay, die Leute fahren jetzt nicht mehr mit dem Auto auf, die fahren jetzt vom Dorf weg mit der Gondelbahn auf?
Ja, die Gondelbahn habe ich ganz am Anfang schon im Kopf gehabt, aber war nicht finanzierbar. Das war auch da, aber hinter der Straße im Kopf gehabt. Aber es ist einfach nicht mehr recht umgegangen, weil auf der Straße, wenn es geschneit hat oder was, dann haben wir mit den Leuten, mit den Autos her Schwierigkeiten gehabt und hinaufgeführt. Nur Zores haben wir gehabt. Und nachher sage ich, irgendwo doch wieder die Gondelbahn angreifen, nicht? Dann haben wir ein Projekt machen lassen von Doppelmeier, wo sie jetzt steht, und über die Schlosssiebe. Ja, und da ist der damalige Landeshauptmann Weingartner durch einen Zufall mal da hergekommen, und da hat er ihm das vortragen sollen, nicht, was wir da im Kopf haben. Er sagt, jetzt haben wir wieder einen Zuschussbetrieb. Ich habe gesagt, Herr Landeshauptmann, ich brauche kein Geld von dir. Weißt du, was ich brauche? Ich brauche die Zustimmung deiner Beamten bei diesem Landschaftsschutzgebiet darf ich.
Okay. Ja.
Und da brauche ich die Zustimmung. Jetzt hat er mir ganz waff gesagt, ja, das kann ich da versuchen zu machen.
Das heißt, man hat nicht mehr das Problem gehabt, dass man mit dem Auto aufführen hat müssen. Und es ist eigentlich zu jeder Witterung, ist man auf einmal aufgekommen.
Es ist jetzt vorhin vielleicht noch 200 Auto, einen guten Tag dafür, aber das ist alles. Und jetzt Ja.
Aber der Großteil halt mit der Gondelbahn.
Fast alles mit der Gondelbahn.
Und weiter mal dumm kennt man es, wenn man beim Fenster aus schauen, von uns auf und da die roten Gondeln in Wadring.
Genau. Die Gondeln sind da so eine Geschichte. Die gibt es auch nicht mehr da, die runden Gondeln.
Die roten, runden Gondeln sind eigentlich auch.
Die runden?
Ja.
Damals, wenn man denkt, ja, was machen wir für ein System? Und da habe ich wieder von Lassfeld den Arnold Bucher, kenne ich gut, und der hat die erste solche Gondel gebaut mit 16 Leuten theoretisch. Und die habe ich mir angeschaut und gesagt, genau die möchte ich haben. Wenn die Leute kommen, dass man die schnell auftransportieren und auch wieder, wenn es alle um 4 Uhr Nachmittag kommen, dass sie schnell hochbringen. Dass da nicht viele Wartezeiten sind. Und das geht mit der. Weil jetzt gebraucht man es ja nicht, weil nicht so viele Leute sind. Aber dass er und eine und nachher kommen. Aber haben sie keine Wartezeiten. Es geht alles um die Wartezeiten.
Und für die sind die Gondeln ideal, ja. Ja, André, jetzt ist es ziemlich genau 50 Jahre her, dass die erste Wintersaison war. Mittlerweile gibt es, so hat sich viel auf der Startplatte, es gibt neue Lifte, es sind 42 Pistenkilometer, es gibt jetzt den Triassic Park da oben, die Verbindung zu Reiter Winkel.
Ist das mein?
Ja. Ja, die Verbindung zu Reiter Winkel. Jetzt hat die Frage, 50 Jahre später, war das, was jetzt da oben ist, war das deine Vision von der Startplatte? Hast du das gedacht, dass es ungefähr so ausschauen soll? Oder hast du gar nicht so weit in die Zukunft gedacht, dass du das angefangen hast?
Nein, habe ich nicht gedacht.
Hast du nicht gedacht?
Ich muss zugeben, habe ich nicht gedacht, aber ich wollte halt anfangen. Und die Entwicklung ist mir zu gut gekommen. Mhm. Verstehst du, die Modernisierung und alles, wir haben alles, wir haben heute die modernsten Bahnen oben, bis auf die Bergbahn, aber die wärst du kein Bayer, wo trotzdem austauschen. Und heute baut man, wenn man so eine Sesselbahn baut, baut man mal mindestens eine 6er Sesselbahn. Und 8 ist natürlich der Hit.
Ja, stimmt. Also modernste Bahnen, sagt man ja eher, weil die Stapel ist auch nicht von den modernsten Skigebieten. Hast du jetzt noch Visionen für die Zukunft? Ich meine, mittlerweile bist du 90 Jahre alt, aber hast du jetzt noch Gedanken, was du denkst, mach, das könnte man noch umsetzen auf der Stapel?
Habe ich nicht mehr, weil ich weiß, dass, wenn sie das jetzt ordentlich betreiben, dann ist das ausreichend. Modernisieren, ja. Mhm. Alles, was geht, modernisieren, dass der Gast zufrieden ist und dass der Bequemheit hat und
gutes Skierlebnis einfach hat.
Ja, dass er Skierlebnis hat. Mhm. Weil ich bin aber jeden Tag komme ich rein und schaue und frage die Leute, wie es zum Skifahren geht. Und wenn sie zufrieden sind, und ich bin überzeugt, dass sie zufrieden sind, weil ein bisschen weiß ich, was rauskommt bei dem Ganzen, wenn je nach Schneelage, kann man es vorstellen, wenn ich auch heute nicht mehr Skifahren gehe. Und wenn sie zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden.
Das ist ja schön, ja.
Heute ist ganz gewaltig zum Skifahren gegangen. Heute umwelten die 2 Stunden.
Ich wollte dem sagen.
Gewaltig. Sehr schön.
André, jetzt zum Schluss darf man dich gerne noch fragen. Ich sage einmal, dein Pioniergeist hat eigentlich für die ganze Entwicklung von Wadring, war eigentlich da verantwortlich. Du hast Visionen gehabt, du hast Ideen gehabt, du hast deine Ideen auch umgesetzt. Jetzt darf man dich zum Schluss gerne fragen, wenn jetzt du das Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtest, was darfst du denn auch du zum Schluss noch mitgeben? Vielleicht auch die jungen Leute, die auch Visionen, Ideen haben, was möchtest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch sagen?
Visionen muss einer haben oder nicht, das kannst du nicht lernen. Das musst du haben. Mhm. Und ja, Gott sei Dank, in meinem Leben eigentlich, also, obwohl ich damals nicht weiter studiert habe, aber wieder denkt, was kann ich besser, was kann ich leichter machen. Und das ist meine Vision heute noch, dass ich sage, ja, wenn es einer hat, wenn es einer nicht hat, nicht noch, es gibt auch gute erste Leute und gute zweite Leute, wenn ich das so sagen darf, ja.
Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habt ihr es gehört. Wir hocken heute an der Talstation von der Stablatt und haben jetzt eigentlich hautnah miterlebt oder mitgekriegt, wie das Ganze da entstanden ist. Und falls ihr Visionen habt, also zögert es nicht und versucht alles zu tun, um diese Visionen umzusetzen. Wir haben heute gehört, wie das funktionieren kann. Ja, und mit diesen Worten möchten wir in der heutigen Folge von Auf den Ratsch im Pilsertal beenden und sagen wie immer, danke fürs Zuhören.
Danke, Pfirti.
Danke auch, ja.